Ja, herzlich willkommen. Eigentlich müsst ihr das Bild kennen, weil dem haben jahrelang stehend gelesen und geschafft. Ich bin mega dankbar, hier zu sein. Auch einmal wegen euch und dann sonst offiziell noch eine halbe Portion. Weil ich bis Ende November eigentlich nur 50% arbeite, also krank geschrieben bin immer noch. Sagen Sie noch kurz etwas dazu. Das heisst ja heute noch eine halbe Predigt. So, und es ist einfach noch mal halb gut, oder wie man dem mal sagen. Ja, halb so leicht ist es nicht gefragt. Also, ich habe uns halt der Arzt gefragt, wie das ging in meinem Beruf, 50% zu arbeiten, weil das ist, ich kann nicht jemandem in meiner Seelsorge nur zur Hälfte zulassen. So, das geht ja nicht, oder? Jetzt. Aber ich bin präsent. Und ich habe ein Thema, das eigentlich, glaube gar nicht so fremd ist. Dein Reich komme. Das beten wir ja Christen seit 2000 Jahren. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann kommt dein Reich komme. Ich weiß nicht, was das in dir auslöst, wenn du das bettisch in mir löst das gegen eine grosse Sehnsucht aus. Es ist Ausdruck von einer Sehnsucht nach dem neuen Gottesreich, nach dem Himmelsreich. Und in dieser Zeit, es ist krass, also, wenn du irgendeine Zeitung liest oder irgendeine Nachricht los ist, musst du sagen, jetzt ist wirklich zu lang. Also, jetzt sollte es dann kommen, dein Reich. Jetzt ist einfach genug. Jetzt ist genug heute unten. Es müsste jetzt einfach passieren. In Jesaja 9 ist ein Dreh von dem Sohn, der uns verheißen ist, ein prophetisches Wort, das einen Blick wirft auf Jesus. Und dort heisst, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter, und er heisst Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Friedefürst, ewig Vater. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann erwarten wir, dass der Sohn, der König, die Regentschaft übernimmt. Der Friedefürst. Und dann muss es doch anders werden in dieser Welt. Und dann ist es ja noch so, dass wir heute den ersten Advent feiern. Und ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, als ich lese seit 35 Jahren die Losungen von den Herrnhuter und am ersten Advent. Es ging der gleiche Vers. Es ging, garantiert. Zacharia 9,9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Steht heute auch wieder drin. Siehe, dein König kommt zu dir. Wow, was für eine Zusage. Es geht um das Königreich. Also wenn wir beten, dein Reich komme, es geht um das Königreich. Jetzt uns demokratische Schweizer geht das eigentlich ein bisschen gegen Strich. Also wollen wir überhaupt einen König? So, das ist jetzt in England noch ein bisschen einfacher. Aber in der Schweiz ist das noch ein bisschen, es geht um das Königreich. Aber wenn kommt das Königreich ins Bett, wenn wir schon 2000 Jahre in Reich kommen, wenn kommt es denn? Und das Verrückte ist, das hat ja schon die Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus beschäftigt. Wenn kommt es? Sie haben ihn gefragt, wann kommt das Reich von Gott? Lukas 17. Und dann gibt es eine ganz verblüffende Antwort von Jesus. Es ist schon da. Das Reich von Gott ist mitten unter euch. Seit erst vor 2000 Jahren. Wenn wir es vom Urtext her anschauen, müssen wir es übersetzen. Es ist in euch. Es ist in euch. Das Reich von Gott ist in euch. Und wir reden ja viel heute davon, dass wir so in einer Zwischenzeit reden. Es gibt ein wunderbares Lied in dieser Zwischenzeit von, wie heißt er, Frei. Adam.
Albert.
Gell? In dieser Zwischenzeit. Weißt du, das Reich ist schon da. Und das Gerechnen ist noch nicht durchgebrochen. Wir leben in dieser Zwischenzeit vom ersten Kommen von Jesus und dem zweiten Kommen von Jesus. Aber es ist schon da. Der Paulus schreibt der Kolosser: Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt, und jetzt kommt es wieder, in das Reich seines geliebten Sohnes. Also wir sind schon versetzt ins Reich vom Sohn. Und das ist doch irgendwo sehr ermutigend. Und dann können wir weiterlesen, dort im Kolosserbrief kommt ja ein riesen Lobpreis auf den Sohn, und da steht unter anderem, dass in ihm die ganze Fülle von Gottheit wohnt und durch ihn alles versöhnt ist. Und durch ihn ist alles geschaffen, was geschaffen ist, und auf ihn her ist alles. Also auf den Jesus, den Anfänger und Vollender. Und das heisst eigentlich, das heisst, in ihm ist alles versöhnt, wo Jesus regiert, wo das neue Königreich Kreise zieht, wo der König ist, da ist ein neuer Duft von Versöhnung. Versöhnte Beziehungen. Wir wissen, was unversöhnte Beziehungen sind. Kennen wir versöhnte Beziehungen? Wir denken viel, also bin ich versöhnt mit Gott, das ist ja der Anfang und die Grundlage von allem, aber sind wir miteinander versöhnt? Und ich meine nicht, kommt der Reden mit Schieber nicht drüber, es gibt sowieso noch mal Krach. Ich meine etwas anderes, weißt du, wo du kannst offen und ehrlich reden miteinander, unterschiedliche Meinungen haben, und es ist einfach gut. Versöhnt. Und können wir alle einander in Liebe und Freiheit begegnen. Ich habe diesen Sommer nach 30 Jahren die Leitung von der Gemeinde abgegeben, und das, da redet einiges, das kennt ihr, das habt ihr schon hingerlich. Und das sind so viele Begegnungen, so viele Wege, wo man mit Menschen gegangen ist, und viel gefreut, und dann gibt es auch ganz Schmerzhaftes. Und dann ist die Frage, könnte jedem, also es hat ein paar gegeben, die haben mir an zwei Bisschen in diesen 30 Jahren oder in den Rücken geschossen, oder wie man das auch ausdrücken will. Und dann ist ja die Frage, was würde jetzt passieren, wenn ihr alle zusammen, weißt du, zur Tür reinkommen? So, die das Leben schwer gemacht hat, der eine hat mal als ich seelsorglich begleitet habe, notabene, hat es also zustande gebracht, eine richtige Verleumdungsaktion über Facebook zu starten. Heute könnte man gerichtlich vorgehen. Wahnsinn, das war absoluter Wahnsinn. Ich wollte noch gar nicht sagen, was dort alles ist geschrieben wurde. Ich habe zur Nacht um 3 Telefone bekommen von völlig verhörsten Leuten. Dann habe ich das Telefon abstellen, damit ich schlafen kann. Und dann habe ich gemerkt, wenn der jetzt zur Tür reinkommt, ich würde ihn umarmen. Das geht völlig gegen mein Naturell, dass ich würde am liebsten den Ring umdrehen. Aber ich habe gemerkt, ich würde ihn umarmen. Das ist Jesus in mir. Das ist wie, es ist einfach gut. Und dann sind mir so die verschiedenen Nasen so vordüren. Ich könnte die alle umarmen. Die lieben. Es ist gut. Also, ich finde es nicht toll, was sie gemacht haben, und sie finden vielleicht auch nicht alles toll, was ich gemacht habe. Aber es ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, es ist gut. Es ist der Friedenfürst da. Es ist einfach gut. Und dann ist die Frage, bist du mit dir selber versöhnt? Weißt du, mit deinem Leben? Kannst du dein Leben umarmen? So in einem gewissen Alter merkt man plötzlich, es wird nicht alles elbe ganz so, wie ich mir das mit 20, 30 vorgestellt habe. Und sind wir versöhnt mit dem Leben? Weisst du uns zum nächsten Mal, es ist gut. Ist, wenn ich mein Leben zurückdenke, es ist Frieden da. Leben wir in diesem neuen Reich. Und ich finde die Frage der Versöhnung also eine wunderbare Phrase, also ein Indikator, der etwas von dem offenbart. Lebe in diesem neuen Reich. Geschmöcke den Geruch vom neuen Reich. lebe als die Frau, als der Mann vom Licht. Jesus sagt, ihr seid Salz von der Erde und das Licht von der Welt. Oder auch ganz anders, heute sind wir sehr erlebnisorientiert und ich finde das nicht nur falsch. Also erlebe ich Gott, erlebe ich den Frieden. Weisst nicht nur darüber diskutieren, sondern erlebe ich das. Erlebe ich die verheißene Fülle von Leben. Jesus hat ja gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben im Überfluss habt. Also nicht, dass ihr darbt. Sondern dass ihr überfließend das Leben habt. Jesus ist das Leben, das ist nicht der Knauser. Das ist Fülle, das ist Hoffnung, das ist Frieden. Das ist das neue Gottesreich. Manchmal ist es ganz gut, und vielleicht ist auch die Advents- und Weihnachtszeit so eine Zeit, wo einem herausfordert, mal wieder Standortbestimmung zu machen, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Wo, ohne, dass man sich irgendwie schlecht macht oder etwas vorgaukelt, ganz ehrlich, wo stehe ich eigentlich? Wie sieht es eigentlich aus, als rede ich einfach fromm oder lebe ich wirklich? Erlebe ich den Gott, lebe ich in dem Gott, lebe ich aus dem Wort aus, erlebe ich die Kraft vom Wort. Merke ich, das macht einen Unterschied. Und manchmal verordnet einem das Leben ja Standortbestimmungen. So, manchmal wählt man sich, ich gehe in die Stille, so, wenn ich irgendwie einmal pro Jahr so eine Woche für mich allein in den Alpen, nur mit Bibeln und Notizbuch. Das ist ganz gut, also kein Telefon, nichts hast, so. Und das kann man wählen, oder? Aber es gibt nicht so die ungewählte Standortbestimmung. Also das Übergeben an der Gemeindeleitung, das haben wir auch können wählen, obwohl das Alter natürlich auch plötzlich sagt, das wäre jetzt die Zeit, dass du aufhörst. Aber man hat es doch können wählen, das hat sehr viel ausgelöst. Du schaust zurück. Du fragst, was ist eigentlich geworden von all dem? Ich habe dann noch zu tonnenweise Notizen, oder? Dann ist auch der Bürogrund und dann liest man die Protokolle, die man vor 25 Jahren geschrieben hat. Dann denke ich mir, mein Gott, wenn das mein Praktikant wäre, mit dem müsste ich noch so etwas reden. Also es wäre um mich gegangen, oder? Oder hey, weißt du, die ist das, was wir dann entdeckt in dieser Retreat, was stehen wir jetzt eigentlich? Und dann gibt es wirklich vieles, wo ich einfach nur mal jubeln kann, wo mich total freut, wo ich merke, wow, es ist anders, es ist auf völlig andere Art vieles geworden, aber es ist vieles begeisternd. Und dann gibt es auch total ernüchternd. So, das ist so. Und dann zu dieser verordneten Standortbestimmung, ich habe gehört, dass ich vor 6 Jahren bin ich schwer erkrankt. Und als Folge von dieser Erkrankung in der Medizin sagt man dem so schön, habe ich ein Panzerherz bekommen. Also das ist nicht lustig, aber es klingt schrecklich, ich bin ein Panzerherz. Du bist Gemeindeleiter und Seelsorger und hast ein Panzerherz. So, das ist eigentlich nicht so. Das heisst, der Herzbeutel hat sich verhärtet. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Es ist eine feine Membran ums Herz und das ist nicht, das kann wie also versteinern in Extremis. Und dann kann die Pumpe nicht mehr arbeiten. Oder? Da kann ich alles andere. Es ist völlig klar, was das heisst. Das war jetzt eine lange Geschichte. Es hat eine Auswirkung gehabt. Der ganze Blutkreislauf hat das über den Haufen geworfen. Er hat das hat die Leber wollen aussteigen, die Nieren ja verblöd tun, der Magen und. Und auf jeden Fall die Kardiologin so gefunden, mit dem müssen sie lernen leben. Und alle anderen Ärzte haben gesagt, wenn man jetzt nicht etwas macht, ein Jahr. Und dann steigt irgendein Organ aus. Irgendwie musst du etwas machen, oder? Genau, und wir haben hier, Gott sei Dank, einen Herzchirurg gefunden, oder so eine kardiologische Gemeinschaftspraxis in Bern, wo das Phänomen kennt. Und er hat eine Operation vorgeschlagen. Und dann darfst du antragen und hörst natürlich auch mal eine Viertelstunde lang alles, was dir da passieren könnte. So, und das ist wahnsinnig ermutigend. Das ist also, ja, der Schlusssatz, den er hat gesagt hat, nach der Viertelstunde, ja, und manchmal überlebt das Herz die Operation nicht und dann stirbt man. So, das war so der Schluss von dieser ganzen Sache. Und dann hätte man es auch unterschrieben. Genau. Gut, das ist so ganz kurz zusammengefasst. Man hat sich dann entschieden, die Ops zu machen. Und so sehe ich so viele Leute, ja, das Betten tragen. Man ist so einen Frieden erlebt, das kann ich wirklich sagen, in allem innen. Und am 30. August, am Morgen, um 7 Uhr, bin ich dort im Spital, bin auf Toilette und dann vor dem Spiegel gestanden und schaue mich dort an im Spiegel. Das ist krass, so ein Bruchteil von Sekunden, was da einmal um 8:30 Uhr, dann gewusst, können wir es ihm holen, was da einmal auf den Kopf geht. Und da ist, sehe ich mich morgen hier noch? Weißt du so? Und also bin ich morgen überhaupt noch da, auf dieser Kugel? Und wenn ja, wie? Wie bin ich da? Und er, ja, ist es jetzt das gewesen? Oder? Das kannst du gar nicht, das ist wahnsinnig, was da immer aus dem Kopf geht. Ist es einfach gewesen? Oder? Und ja, was habe ich eigentlich gemacht aus meinen 62 Jahren? Also, habe ich wirklich das gelebt, wo ich leben ist? Was ist ich? Es ist krass, ich weiß nicht, das kann man fast nicht schildern. Das ist so hochkomprimiert, macht das so alles durch. Genau, irgendwann bin ich dann nachher wieder erwacht und irgendwie 4 Stunden nach dem Eingriff sagt mir, meine Frau habe ihren angerufen, aber ich weiss beim besten Willen nichts davon. Und ich weiss, was alles für Geschichten erzählt. Ja, es ist alles sehr, sehr gut gegangen. Aber dann hast du so die Frage, was ist wirklich relevant? Was ist wirklich relevant? Und diese Frage, die hat mich gegen wieder beschäftigen, das ist nicht das erste Mal, aber in dieser Dichte krass. Was ist wirklich relevant? Was zählt wirklich? Es gibt so einen Song von Danny Wiesler, auf das, was ankommt, das kommt im Refrain wieder vor, auf das, was ankommt, das lehrt mir das, was wirklich zählt. Das brauche ich, was zählt wirklich? Was ist... Und jetzt sage ich etwas Schockierendes. Die Frage gilt übrigens, man muss also nicht vor einem Herz-OP stehen, für sich die zu stellen. Niemand von uns weiss, ob er morgen noch da ist. Und wenn er morgen noch da ist, ob er morgen noch so da ist wie jetzt, niemand. Ich habe vorletzt jemanden Jüngers getroffen, der einen völlig überraschenden Hirnschlag hatte. Das ganze Leben steht im Kopf. Völlig, weißt du, Unternehmer, nicht mehr fähig, so Unternehmensleiter, Familienvater, Wahnsinn. Und da denkst du nicht dran mit 40. Da denkst du nicht dran. Und einfach, gedacht, hey, das ist, was zählt wirklich, wie Küste. All die Minuten, die Stunden, die Tage, die ich habe, aus, wie lebe ich, wie gestalte ich mein Leben, weißt du, dass das relevant ist, dass das etwas mit dem zu tun hat, wo Gott für mich gedacht hat, was zählt wirklich? Und dann ich durfte dann noch lange erholen. Ich habe gesagt, ich war in einem Hotel. Viele Ferien gemacht, so ziemlich viel dürfen liegen und so. Und dann ist Zeit zum Hirn. Und dann bin ich erklüpft, also wie viel das eigentlich unsinnig war, gemacht habe. So viel, es ist so unsinnig. Und wie viel das eigentlich nicht relevant ist. Aber ja, in der Gemeinde habe ich nicht gedacht, da stürmen wir eigentlich liebe Leute. Komm, ist das relevant? Völlig schnurz. Ist irrelevant. Man kann, wenn wir zu viel Zeit haben, können wir darüber stürmen. Aber ich meine nicht, die sagen den Leuten, aber also, wenn ihr mal zu viel Zeit habt, können wir zusammen einen Kaffee trinken und eben das noch reden. Aber eben, mir beißt es eigentlich nicht. Also, wenn es immer beißt. Erklär das mit. Aber mit mir nicht. Gut, nein, jetzt. Darum, ich bin nicht der grosse Zeichner und Schreiber, das seht ihr schon. Ich war ursprünglich Lehrer. Eine Lehrprobe, praktische Unterrichtsprobe, Wandtafelschrift, war eine Katastrophe. Und da haben wir Prüfungsexperten an dem wollen aufheichen. Also so können wir als Lehrer unmöglich an Tafel der Schippe heisig gefunden. Ja, ich habe vorhin das Patent nicht gemacht. Das war eine Sitzung, wo der Sitzungsleiter hat etwas angezeichnet hat. Es ging eben um das Reich Gottes. Gegangen. Und dann hat er gesagt, hat er da so angefangen. Und sagt, es gibt das Reich von Gott. So. Dann gibt es zwei Player, die in diesem Setting innen entscheidend sind. Und das ist Jesus auf der einen Seite und der anderen Seite Sieg. Jetzt aber mal so. Nachher wir als gute Christen, für uns ist völlig klar, es gibt noch ein anderes Reich, oder? Nicht nur das Reich von Gott. Und jetzt würde man da hierher schreiben, das Reich von Feisterei. Oder? Hin. Teufel, Satan, oder weiss ich was. Dann schreibt er ekelhafterweise etwas anderes her. Wisst ihr was? Ekelhaft. Genau. Also es geht nicht um Gott und um den Teufel, sondern um Gott und mich. Und es sind zwei Reiche, die sich gegenüberstehen. So jetzt. Und ich bringe das, weil das sehr viel von dem auf den Punkt bringt, wo in den letzten Monaten mir so der Kopf, Herz und Geist gegangen sind. In der Offenbarung ist auch die Stelle, die kennen wir alle auch, was heisst, wo Jesus sagt, ich stehe vor der Tür, klopfe an, wer mich reinlässt, mit dem wird ich das Mahl mit ihm halten. Oder? Und wir sagen ja, ich nehme jetzt mal an, dass ihr das auch kennt, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Das irgendwie, ist ja eigentlich die Frage, wie beschreibt man Bekehrung, oder? Ich habe ihn in mein Leben eingeladen, also ich habe den König vom Universum in mein Leben eingeladen. Das heisst eigentlich, ich tue es ein bisschen überspitzen. Eigentlich heisst doch das, Jesus darf Teil werden von meinem Reich. Oder? Könnte man so verstehen. Nein, das ist auf jeden Fall nicht so. Ich weiß, bei euch allen ist es nicht so. So, aber es könnte ja sein, dass das manchmal so ist. Und vielleicht merke ich dann, es ist vielleicht sogar ein bisschen so. Ich bin voll verklüpft, kann ich sagen. Ich fahre mal weiter. In jedem Reich hat es ja einen König. Also das Königreich hat einen König und dann muss es ja einen Thron geben. Also, wenn das da hier ohne ein Reich ist, gibt es hier ohne Thron. So, und auf diesem Thron hockt der König. Und auf diesem Thron hockt auch ein König. Wer hier der König ist, ist jetzt völlig klar. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist auch in meinem Reich auch klar, wer der König ist, oder? Das ist schliesslich mein Reich. Jetzt ist es ja so, dass eigentlich Jesus
bei der jüngeren Berufung gesagt, kommt und folgt mir nachher. Oder der Paulus, ich habe die Kolosserstelle vorhin zitiert, der sagt, wir sind versetzt ins Reich vom geliebten Sohn. Das heisst, es ist nicht so, dass Jesus Teil wird von meinem Reich, sondern dass wir eingeladen sind, Teil zu sein von seinem Reich. So. Das ist so banal. Jetzt probiere ich es ein bisschen konkret zu machen. Und das hat jetzt etwas mit meinen 50% zu tun. Jetzt habe ich einen Fresszettel vor mir. Also es ist in Entstehung begriffen. Und das ist auch gut so, es ist wie, ich bin selber in diesem Prozess drin. Und diese Skizze ist offen, in dem Sinn, einfach was es bei euch auslöst. Jedes kann das wie noch einmal anders füllen. Ich probiere mal ein paar Begriffe drin zu tun, die mich in dieser Retro-Perspektive oder in dieser Phase von Standortbestimmung irgendwo erschüttert haben. Auf was kommt es eigentlich an? In meinem Reich, da geht es um mein Recht. Und in seinem Reich geht es um sein Recht, oder wir könnten sagen, um seine Gerechtigkeit. Ich bin irgendwie in diesen Jahren von meinem Dienst ging wieder in Konfliktsituationen hineingerufen worden von Gemeinden und Werken und habe manchmal schwierigste Prozesse mitgeholfen, begleiten, enthäfteln und manchmal ist es gelungen und manchmal ist weniger. Und auch bei uns hat es ja notabene auch Konflikte gegeben. Und ich habe noch einen Brief in Erinnerung, wo es an einem Ort krisastet hat in einer Gemeinde. Und dann ist ein Ehepaar hat den Austritt gegeben aufgrund von diesem Knatsch. Und in diesem Schreiben innen ist gestanden, wir haben nicht herausgefunden, wer Recht hat. Und das hat mich so traurig gemacht und macht mich bis heute traurig. Versteht ihr, warum? Wenn wir herausfinden, wer Recht hat, bewegen wir uns auf dieser Seite. Es gibt keine Unterschiede. Ich sage, ich rede nicht von Missbrauchs- und Geschichten, so Zeug, gell? Das gibt. Also noch ein anderes Beispiel. Letzte Woche hatte ich ein Lernstelefon. Das ist eine Gemeinde, wo ich aktuell dran bin. Mir eine Person lang am Telefon erklärt, wir müssten im nächsten Gespräch, wo wir da die zwei Konfliktparteien zusammenhocken, müsste sie noch ein paar Sachen richtig stellen. Dann habe ich sie gefragt, was ist denn richtig? Und das ist eine Vorstellung von richtig und falsch. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal etwas von den zwei Bäumen im Paradies gehört hat. Es gibt den Baum von Erkenntnis von richtig und falsch und den Baum vom Leben. Und das eine ist der Baum von richtig und falsch, der meint, wir Menschen sind fähig, wie Gott zu werden und dann können wir sagen, was jetzt richtig ist. Und das führt nie zum Leben. Versteht ihr? Das ist krass, Rick Joyner hat vor etwa 30 Jahren das Buch geschrieben, die zwei Bäume im Paradies, wo er das sehr eindrücklich ausführt. Das gibt es seit etwa 10 Jahren von einer deutschen Frau, die zwei Bäume im Paradies. Auch genau zur gleichen Thematik. Ich finde das für uns, oder ich habe es viel besser verstanden als der Joyner, weil es sich kulturell halt uns näher ist. Und das irgendwo zu merken, das ist wahnsinnig, wie viel das auf richtig und falsch läuft. Und es geht um seine Gerechtigkeit und um sein Recht. Und wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber für mich ist das wahr, meine Wahrnehmung. Aber das ist nicht deshalb das Richtige. Das finde ich so, dass man das irgendwie realisiert. Und ich habe in einer anderen Situation vorletzt gesagt, weißt, jetzt hat man stundenlang darüber geredet und du hast deine richtige Stellung platziert und die andere Partei hat das gemacht. Lassen wir doch das los. Weißt, das bringt uns nicht weiter, die Fronten werden nur härter. Wir müssen es wieder loslassen und sagen, hey, es geht darum, dass Jesus sichtbar wird. Wir haben ja etwas unterschiedlich erlebt. Wir sind wahrscheinlich auch verletzt. Und jetzt entscheidet es, in meinem Reich komme ich nicht aus der Verletzung raus und werde ein Herd. Aber in seinem Reich können wir einander vergeben, Vergebung empfangen und Heilung empfangen. Und dann versöhnt sein, dann kannst du Menschen, die am liebsten hier würdest du den Ring umdrehen, kannst du hier umarmen. So. Also, es gibt, ich habe vor zwei Wochen jemanden, der jetzt bei unserer Gemeinde also eine endlose Geschichte am Kurven ist, geschrieben, das ist jetzt mein letzter Mail, den ich schreibe zu dieser Thematik. So. Und ich will auch keines mehr lesen. So. Ich bin verrückt, ich sage, ich habe keine Zeit mehr für Serix. Weil das ist irrelevant. Es ist irrelevant. Ihr dürft, wenn ihr etwas nicht versteht, fragen, gellet oder so. Also, wir haben hier nicht ein geschlossenes Seminar. Und ich sage auch nicht, das ist meine Wahrnehmung, gell? So, die fühlen es vielleicht anders. Nachher, also, es geht um mein Recht oder sein Recht. Ich habe das Ding noch mitgebracht, ich lese sehr gerne Bonhoeffer. Einfach wieder mal etwas lesen, das wirklich Substanz hat, neben der Bibel natürlich. Bonhoeffer, Nachfolge ist Hammer, ist ein bisschen dünn. So, und wir lesen nicht heute um den Anbau, es gut nach Geschichte. Und in einem von den Büchern, wo es um gemeinsames Leben geht, schreibt er, wo es auch um Konfliktsituationen geht, es ist ein Irrtum, eben genau das ist ein Irrtum, weil wir es richtig falsch herauszufinden. Und dann sind wir sind enttäuscht abeinander. Und dann sagt er, der fragt, wie nicht gerade genau die Stunde vor Enttäuschung für mich zur grossen Offenbarung. Und zwar, weil ich merke, wir leben nie aus eigenen Worten und Taten, sondern immer nur aus dem einen Wort und dieser einen Tat. Wir leben nur aus dem, was Jesus am Kreuz da hat. Nur. Also mir geht es nicht besser, wenn ich Recht habe. Das ist ein vermeintliches Gefühl. Das ist ein Irrlicht. Mir geht es besser, wenn ich das stehen lassen kann und wenn in meinem Leben, in meinem Herz zufrieden ist. Dann geht es mir gut. So, das ist, also, auf was kommt es wirklich an? Frieden im Herz oder Recht haben? Gut. Nachher noch. In meinem Reich bin ich Besitzer. So. Mein Auto, mein Haus, mein Lohn, dann geht es ja noch weiter, es ist ja meine Frau und meine Kinder. Es ist ja eigentlich die Frage, wie man das Wort sonst benennen oder? Irgendwie muss man den Leuten im Vorstellen sagen, es ist meine Tochter und mein Sohn. Aber es ist ja nicht unser Besitz. Es ist nicht unser Besitz. Es ist in dem Bild drin, ist es mein Besitz. Wir haben ein Haus, aber es ist sowieso ein Wunder, dass wir ein Haus haben. Also, das ist eine Story für sich. Wir haben ohne Geld ein Haus gekauft, vor 16 Jahren. Das ist völlig gestört. Und ich weiß einfach, das gehört uns gar nicht. Eigentlich, also, aber wir können sagen, es ist mein Haus. Da außen steht das Auto, das ist meins, aber eigentlich gehört es mir gar nicht. Weißt du, hier auf dieser Welt, juristisch gesehen, schon. Aber für das danach kommt, was ich meine, Da bin ich Verwalter. Wenn ich sein Reich bin, dann merke ich, mir ist alles nur anvertraut. Kinder sind mir anvertraut, sie ist nicht mein Besitz. Und du gehst anders mit den Kindern um, wenn du merkst, sie sind mir anvertraut. Du gehst, in Ehe kann man das jetzt sogar noch gut benennen, also die Frau ist mir angetraut. Und anvertraut, oder wir reden ja von Trauung. Und das ist nicht mein Besitz. Manchmal gehen Männer mit ihren Frauen um, wie sie ihren Besitz wären. Das ist nicht mein Besitz. Es ist ein Geschenk, das Gott mir gemacht hat. So, alle, die hier verheiratet sind, sagen doch das einmal wieder. Du bist im Fall ein mega Geschenk. Für mich auch mal jemand gesagt und irgendwann sagst du vielleicht, ja, jetzt habe ich das Geschenk. Das kommt auf Betonung oder darauf an. Aber es ist wirklich ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Manchmal ist es herausfordernd. Aber es ist ein Geschenk.
Ja, ich habe immer gemeint, das heisst,
ich traue
mich mit dir.
Ja. Das kann man auch so fühlen, ja. Ja. Ich habe ja ein Büchlein geschrieben, trau dich.
Genau.
Ich nehme das auf, ja, genau, was um das geht. Ja. Aber ich weiß nicht, das hat immense Auswirkungen. Ich habe ein riesiges Problem mit dem Begriff Spenden, wenn es um Gemeinde geht. Und um christliche oder immer noch sagen, Organisationen. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, ich bin hier Teil von seinem Reich. Und der Lohn ist ja nicht meiner, den hat er mir ja anvertraut und alles. Und jetzt sage ich, ich bin ganz grosszügig, ich spende dir da mal noch 50 Nöte, oder? Können wir denn nachher? Mir gehört nichts. Ich kann gar nicht Spender sein. Die Frage ist, wie gehe ich als treuer Verwalter mit all dem um, was Gott mir anvertraut hat? Wo möchte er, dass ich das einsetze? Und das ist, also, ah, genau. Und vieles, was wir heute an Krisen haben, weltweit, hat ganz viel mit dem hier zu tun. Wenn wir als Menschheit würden umgehen, dass die Schöpfung uns anvertraut ist und wir nicht Besitzer sind, wären viele Probleme, die wir haben, gar nicht existent. Und das ist das, was mich ein bisschen erschüttert in der ganzen Klimadebatte. Findest du den Ansatz eigentlich nicht? Und solange das nicht im Mensch innen ein Schalter umgeht und solange dass wir uns als Besitzer, das ist jetzt völlig gleich, ob du ein E-Auto fährst oder ein Diesler, solange dass wir uns als Besitzer verstehen, wird sich die Welt nicht verändern. Auch mit den Solardächern nicht. Excusez, wenn ich das einfach so sage. Aber wir sind übrigens eins am Plan, damit das nicht falsch versteht. Aber mit dem können wir die Welt nicht retten. Es ist Not, die wir haben, viel mit dem zu tun, dass sich wir Menschen als wie Besitzer benehmen. Von etwas, was uns gar nicht gehört. Ist allen klar, he?
Wo tust du denn Organspende?
Ui. Ui.
Sorry.
Nein, ist nicht sorry, das ist eine ganz heisse Frage.
Also, ja,
es ist wirklich eine ganz heisse Frage. Ich kann dazu nicht eine abschließende Antwort geben. Das ist etwas, was wir selber viel diskutieren, auch über uns. Grundsätzlich finde ich, es ist nicht meine Nieren oder meine Leber. So. Und dann kommt das andere, wenn du merkst, ich könnte jemandem das Weiterleben ermöglichen. Aber spende ich, dann bin ich der Spender, weil es gar nicht mir gehört. Ich finde es ganz, ganz eine schwierige Thematik, auch, weil sie medizinisch gesehen höchst umstritten ist, wenn das der Tod wirklich eintritt. Dass man die Organe zu einem Zeitpunkt entnehmen muss, wo noch nicht alle medizinischen Fragen beantwortet sind.
Das wäre bestimmt über Leben und Tod.
Ja, genau.
Da kommt also so viel anfangen.
Genau. Also ich finde das ganz ein schwieriges Thema. Also wenn ich mir vorstelle, dass es junge Menschen gibt, die dank einer Nierenspende noch 60 Jahre leben können, muss man doch sagen, tolle Sache, oder? Aber also das ist ethisch, da müssen wir sich ein bisschen Zeit nehmen. Aber die Art und Weise, wie man mit dem umgeht, heute finde ich despektierlich. Also es ist respektlos, wenn man einfach sagt, man kann also ich sage es jetzt ganz salopp, heute musst du sagen, du willst nicht, dass man dir etwas, also es kommt jetzt der, oder? Man will nicht, dass man mich ausnimmt, wenn ich auf dem Totenbett liege. Das finde ich sehr respektlos. Der Schöpfung gegenüber dem Geschöpf und dem Schöpfer. So, also das ist aus ethischen Gründen das, was wir jetzt machen, garantiert nicht vertretbar.
Ich finde das nicht unbedingt schlimm, aber jetzt sind wir beim Recht und ich glaube,
es ist nicht jeder. Gut, merci, dass du uns wieder zurückführst. Genau. Nachher. Was spielt, gibt es auch die Frage, was spielt Jesus für eine Rolle in deinem Leben? So, die höre ich manchmal, so, das wird manchmal so in Gesprächen hat oder in Gruppenaustausch. Und dann werde ich ein bisschen kribbelig. Ich sage, ja hier hat Jesus eine Rolle in meinem Theaterspiel. Wenn ich der Regisseur bin. Aber hier ist Jesus der Herr. Und er teilt mir eine Rolle zu. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein riesen Unterschied. Spielt er eine Rolle? Und das ist ja oft so, das drückt sich zum Beispiel aus, dass der ganze Tag, den wir vor uns haben, ist eine riesige Herausforderung. Und dann sind wir da am Betten und Herr, hilf mir hier und hilf mir dort und hilf mir da. Aber wir fragen gar nicht, wie siehst du eigentlich meinen Tag? So, ich bin, es ist noch lustig, eine Kirchengemeinde hat mich angefragt, in seinen Krisen, ob ich mit so würde eine Art Vision zu Strategieprozess gehen. Und das ist krass, das ist eine kleine Crew, was die alles auf die Beine stellen. Und brennen mehr und mehr aus. Also ein riesen Programm, tolle Sachen, super. Gottesdienste für gross und klein, aber es kommt, wenn es gut geht, eine Familie. Aber es ist hammermässig, also wirklich mit, also das kann man sich eigentlich gar nicht leisten, auch finanziell nicht. Und dann war ich so ekelhaft und habe gefragt, wer sagt eigentlich, dass ihr das alles machen müsst. Weißt du? Und die Frucht ist ja, die werden bitter und hart. Und sagen, wir tun doch alles und wir beten viel. Und dann habe ich gesagt, hätte ich schon mal gefragt, was eigentlich Gott möchte, was in dieser Kirchengemeinde passiert. Und nicht, dass die einfach. Die sagen, ja, das muss sein. Oder? Jetzt müssen wir die jungen Familien erreichen. Also müssen wir ein gutes Tool haben. Das muss perfekt sein. Und stimmt das überhaupt? Ist das das, was er jetzt auf dem Herzen hat? Und das spielt eine Rolle. Also wir machen unsere Planung und bitten ihn, um zu gelingen. Aber hier ist es anders. Hier ist, er sagt, was durchgeht. Ich kann euch sagen, vieles, was wir machen, also ich sage das jetzt einfach so, vielleicht sollte ich sagen, vieles, was ich mache oder gemacht habe, es hat zwar also wunderbar biblisch begründet, kann man das darlegen, oder wunderbar, also das kann sehr überzeugend sein, aber das ist gar nicht das, was er ruft. Zu was ruft er wirklich? Was ist es wirklich? Und eins merke ich, dass dann, wenn ich in das hineinstehe, Paulus sagt dem im Epheserbrief, es sind die vorbereiteten Werke, dann merke ich plötzlich, wow, jetzt geht die Türen auf. Wow, jetzt kommst du zu Menschen her. Wenn er hier ist. wenn er Herr ist. Wie Jesus Herr ist, und das ist ganz ein heisses Thema, jetzt komme ich nochmal mit Bonhoeffer, die ganze Frage von Gnade, an dem kann man es enorm gut bewusst machen oder aufheichen. Ja, der Schunken da mitgenommen. Wir reden eben von billiger und teurer Gnade. Ich mute euch nicht dazu, jetzt das alles zu lesen, was er da geschrieben hat. Nur zwei, drei Sätze. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Das heisst, ich lebe mein Leben und erwarte einen gnädigen Gott, der alles, was ich selber die Regie führe, mir verzeiht und segnet. Das ist billige Gnade. Das ist Gnade ohne Nachfolge. Also der Bonhoeffer hat die Sache enorm messerscharf auf den Punkt gebracht. Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Das ist billige Gnade. Dann mache ich gut. Er sagt, die Gnade ist eigentlich teuer. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Sie ruft wirklich die Nachfolge. Also, es ist effektiv, das ist Gnade. Gnade ruft in die Nachfolge. Gnade ruft in die Nachfolge. Und jetzt wird es heavy. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, aufpassen, ja, teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Dem Menschen. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Das heisst, ich muss mein Leben aufgeben für wirklich das Leben, das er verheißen hat, in dem können zu leben. Das ist Gnade. Das ist teure Gnade. Und wir fahren dann noch weiter. Sie ist teuer, weil Gott sein eingeborener einziger Sohn hat hergegeben. Das hat ihm sein Leben gekostet. Das ist teuer. Und was Gott teuer ist, kann für uns nicht billig sein. Und wenn es um sein Reich geht, dann muss ich mein Recht verlassen. Ich muss verlassen, dass ich Besitzer bin. Ich muss aufhören, Jesus eine Rolle zuzuteilen. Ich muss das Reich hier vergessen. Und das hat ganz viel mit, das kostet den Menschen das Leben. Und es ist, also ich sage das so ganz ungeschützt, also mir ist aufgefallen, wie viel das, also wenn es dich nicht betrifft, verstehst du, vergiss es, ich sage es einfach hier so, dass wir gefährdet sind, Jesus als Lebensoptimierer zu brauchen. Das ist die Seite, dass es mir etwas besser geht und etwas flotter und etwas einfacher. Hilft mir in der Zeit, hilft mir in der Ehe, hilft mir mit dem Nachbarn, hilft mir am Arbeitsplatz. Und das sind so die Gebete, die eigentlich so ein bisschen aus dem hier kommen. Und hier weiss ich, es ist alles in seiner Hand. Ich bin in seiner Hand und er ist auf dem Thron von meinem Leben. Und jetzt passiert etwas Eindrückliches. Hier, wenn ich auf dem Thron bin von meinem Leben, dann mache ich mir Sorgen. Dann merke ich, ich bin eigentlich auch immer wieder überfordert, aber ich kann mir es nicht wirklich eingestehen, aber es ist doch so. Weil ich muss ja alles handeln, ich muss das Leben ja im Griff haben. Und ich habe in einem Gespräch, das ich von letzter Zeit hatte, mir eine Mutter erzählt von einem Sohn, der ein bisschen zunehmend kräftiger ist als sie. Und dann kommt Angst hoch, weißt, wenn das noch zunimmt, oder? Dass der, also auch körperlich. Ja. was passiert denn, wenn der ausrastet, oder? Mit 13, 14 und so. Und dann das ist, finde ich, so ein ganzes Paradebeispiel. Und wir können da alle so Beispiele bringen. Wenn, dann haben wir Angst. Oder es gibt so Sachen, wo wir plötzlich Angst haben, dann macht uns das Sorgen. Aber das ist eigentlich gegen eine gottlose Perspektive. Weil dann schaue ich die menschlichen Ressourcen an und merke, das packe ich nicht mehr. Aber das ist wie nach vorne geschaut, ohne die göttlichen Möglichkeiten zu sehen. Wir schauen vorne zu, wie wir es ihm nicht gibt. Und nimm das mal mit als Frage, ist nicht oft so, dass der, du dir Sorgen machst, was dich Ängste breit macht, dass du dort eigentlich dein Leben und vor allem auch dein zukünftiges Leben anschaust, wie wenn du das allein müsstest handeln. Wie wenn du das allein könntest handeln. Wie wenn du der Manager wärst von deinem Leben. Und wenn du dann sagst, nein, Jesus, ich bin ganz in deiner Hand. Und du bist auf dem Thron von meinem Leben. Du bist wirklich der Versorger. Und das geht nicht um die Finanzen. Von allem. Du bist nicht wirklich. Und dann passiert eben etwas, wenn wir im Reich von Gott sind, der Bonhoeffer sagt, dann kommst du erst zum Leben. Und ich bringe wieder den Begriff hier von mir. Also das ist für mich auch in all diesen Jahren von Krankheit also ein Schlüsselbegriff wurde. Heute sagt man ja viel Hauptsache gesund, das finde ich notabene Blödsinn, obwohl Gesundheit etwas Wichtiges ist. Es ist viel schlimmer, wenn hier innen der Frieden nicht ist. Das ist furchtbar. Das ist das, was uns im Gottesreich verheißen ist, dass sein Frieden regiert in unserem Herz. Und wenn Angst und Sorge regieren, dann wäre eine Klärung angesagt.
Ich würde Freude
haben. Ja.
Aber da fehlt noch das Vertrauen.
Jetzt habe ich gar nicht verstanden.
Das Vertrauen.
Genau.
Fehlt.
Das Vertrauen, ja. Übrigens ist auch das, was du aus dem Psalm 16 vor dir ist, die Freude, die Fülle. Oder Psalm 16, 11 oder so ist es, ja. So, das ist ein schöner Psalm, das heisst, der von mir ist ein schönes Erbteil zuteil geworden. So, genau. Freude. Genau. Und weißt du, wo sind wir in dem Moment? Ich habe auch Schwierigkeiten. Es gibt verschiedene, wo ich mich schwer tue, mit gewissen Begriffen, mit gewissen Sachen, wie wir sie anschauen. Wir haben so eine Art, auch in den Gemeinden innen zu katalogisieren. Oder? Es gibt Bekehrte und Nichtbekehrte. Dann gibt es ja die, die geisterfüllt sind und die, die auch noch nicht so geisterfüllt sind. Und was es alles gibt. Oder? Und ich tue mich wahnsinnig schwer mit all den Schubladen. Und das ist ja die Vorstellung dahinter. Ich habe mich bekehrt und das ist der freie Pass im Himmel. Und das hätte ich gar nicht mit Nachfolge zu tun, weil Nachfolge heisst ja, es heisst ja nicht nachsitzen, das heisst ja Nachfolge. Also es ist ein Prozess. Und jetzt schließe ich nochmal ein bisschen provokativ. Johannes 3,16 ist ein Vers, den wir alle kennen. Also hat Gott die Welt geliebt, gell? Uns. Und im griechischen Urtext ist das ein spannendes, ich kann nicht sagen Wortspiel, aber man muss das wirklich von dort her mal anschauen. Werden verschiedene Zeitformen gebraucht, die sehr aussagekräftig sind. Im Deutsch haben wir ja auch verschiedene Zeitformen. Also hat die Welt geliebt, das ist perfekt, oder? Dann heisst es, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, das gibt es in Deutsch schon, nachher, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ist präsens. Jetzt im Griechischen, finde ich ganz spannend, also hat Gott die Welt geliebt, ist eine Vergangenheitsform, in der Grammatik sehen wir dem Aorist. Und das heisst, das ist etwas, was in der Vergangenheit einmalig passiert ist. Punkt. Fakt. Unumstößlich. Nachher, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, genau das Gleiche. Unumstößlich, einmalig, unverrückbar, das gilt. Und nachher ist aber, damit jeder, der an ihn glaubt, und das ist im Präsens, der da, und das Präsens hat im Griechischen noch ein bisschen, jetzt im Deutschen viel gekommen, aber dort finde ich, kommt es ein bisschen stärker durch, Bedeutung, das ist etwas Fortlaufendes. Also es ist wie etwas, wo einfach, das ist nicht die Vergangenheit, zack, bumm, passiert, sondern es ist etwas Fortlaufendes. Bis in die Gegenwart, es läuft weiter um morgen. Bis irgendwie mal hier Tschüss sagen. Also eigentlich müssen wir übersetzen, der zum Beispiel beharrlich an ihn glaubt, fortlaufend an ihn glaubt, der ihm nachfolgt. Bis, also das ist etwas bis in Gegenwart, dass der nicht verloren geht, und dort ist auch Präsens, und jetzt, wenn man sich das vorstellt, das ist oft fortlaufend, können wir zum Beispiel übersetzen, der nicht verloren zu gehen droht, aber als Nachfolgender, nicht als Nachsitzender. Sondern immer ewiges Leben habe, weil es ist auch hier wieder Präsens, das heisst, es ist, Gott hat die Grundlage geschaffen, Fakt, ihre Vergangenheit, unumstößliche Tatsache. Und dieser Boden tut uns ganz ein neues Leben auf. Aber es ist nicht einfach, ja, wir bekehrt und das war's. Und jetzt ein Freipass im Himmel und jetzt kann ich ja machen, was ich will, weil ich habe gnädig Gott. Der vergibt mir eh alles, wir haben uns sowieso schon alles vergeben. Das ist billige Gnade, das hat nichts mit Nachfolge zu tun. Das ist, ich bleibe in meinem Reich. So, siehe, dein König kommt zu dir. Erster Advent ist Jesus. Und ich stelle die Frage, und nicht rhetorisch, sondern ist Jesus wirklich dein König?
Ich glaube, ich kann in diesem Zusammenhang nicht mal unbedingt sagen, ich habe mich gekriegt. Ich ist zu viel.
Das ist so. Das ist so. Das ist, ich habe mal jemanden gesagt, du bist Gott sei Dank, hat er mich gefunden.
Es macht viel
Leben. Ja, also ich bin so dankbar, dass er mich gefunden hat. So, und ja, es ist völlig eine andere Dimension. Und das, und ich begegne dann allen Menschen anders, weil ich bin nicht mehr der, der es hat, und du bist die, die es nicht hat. Oder? Das ist ja manchmal so die fromme Arroganz, sage ich gerne. Ja. Ich weiß gar nicht, wo der Nachbar steht und wo Gott mit ihm dran ist. Was masse ich mir an? Weißt, meine Aufgabe ist, ihn als vollwertiges Geschöpf von Gott, wo Jesus für ihn auch das Leben hergegeben hat. Zu lieben, zu ehren und zu achten. Und das kann auslösen, dass die Person plötzlich merkt, in meinem Herzen ist nicht Frieden und ich möchte den Frieden, den du ausstrahlst, und dann kommst du ins Gespräch über solche Sachen. Gut. Aber es war nicht 50% von der Zeit her. Aber es ist auch unfertig. Es ist so ein bisschen ein Innen in einem Prozess. Und eigentlich soll man auch ein bisschen ermutigen, was dort ist. Und vielleicht füllt er es und sicher füllt er es auch anders. Ich habe noch ganze schwierige Zeug da reingekritzelt, wo ich merke, das hat in mir sehr, sehr viel ausgelöst. Und das ist immer dran. Ja, ich danke dir, Jesus, dass wir durch dich versetzt sind in das Reich, wo voll Leben ist, wo Frieden ist, wo Freude ist, wo Fülle ist. Und gleichzeitig bin ich zwischendurch ganz krank erschüttert, wenn ich merke, wie viel von dem Alten irgendwo eigentlich nicht ganz gerne noch gezügelt hat. Und mitportiert da in die neue Landschaft hinein. Und danke, dass du einfach eben auch in deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit das wie aufzeigst, wo dass wir noch loslassen dürfen, es wirklich sein lassen und zu merken, wenn wir ganz loslassen, kommen wir ganz zum Leben. Amen.